liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des politischen Pausenpodcasts, zu einer neuen Folge. Ich begrüße Alexander Thiele. Er ist Professor an der WSB Law School in Berlin. Und wir haben vor ungefähr einem Jahr bereits im politischen Pausenpodcast miteinander gesprochen. Damals ging es um die EU. Das könnte jetzt eigentlich dieser Tage wieder Thema sein angesichts der anstehenden EU-Wahlen am 9. Juni. Aber viel besser. Er kennt sich auch sehr, sehr gut mit dem Grundgesetz aus. Er hat dazu ein Reklamheft veröffentlicht, das da heißt, das Grundgesetz verständlich erklärt. Und ja, heute feiern wir Geburtstag, 75 Jahre Grundgesetz. Und deswegen wollen wir heute genau darüber sprechen, über unsere Verfassung. Herzlich willkommen, lieber Alexander Thiel.
Ja, liebe Julia, herzlichen Dank für die Einladung, jetzt schon zum zweiten Mal in meinem absoluten Lieblingspolitik-Podcast.
Gut, mit den Vorschusslorbeeren starten wir mal. Lieblings ist ein gutes Stichwort. Mein Lieblingsbuch ist das Grundgesetz. Und das hat nicht mit dem Geburtstag heute zu tun, sondern ich finde, dass das Grundgesetz, was ja nach dem Zweiten Weltkrieg in sehr, sehr kurzer Zeit entstanden ist, nicht nur deshalb schon eine große Leistung ist, sondern dass es damals ja eigentlich ein Werk war, was in gewisser Weise für den Übergang bestimmt war und was heute ja das Fundament unserer Demokratie, unserer Rechtsstaatlichkeit, unserer Freiheit ist. Es ist enorm wichtig. Es hat sich als stabil bewährt. Es hat uns auch schon durch einige Krisen geführt. Vielleicht stehen bestimmte Bewährungskrisen auch noch bevor. Wieso war das eigentlich möglich, wenn man mal historisch drauf schaut, dass es in so kurzer Zeit entstanden ist?
Ja, das ist ein guter Punkt. Der Parlamentarische Rat, der das Grundgesetz ausgearbeitet hat, hat ja in so gut 9 Monaten das Grundgesetz ausgearbeitet mit all seinen wunderbaren Formulierungen, wie zum Beispiel Artikel 14 Absatz 2 Satz 1 Eigentum verpflichtet. Punkt. Ein Satz, den man vielen vielleicht gerne wieder in Erinnerung rufen möchte. Aber dass das möglich war, lag sicherlich auch daran, dass das Grundgesetz natürlich nicht bei Null anfangen musste. Also entgegen der Auffassung, die teilweise noch vertreten wird, gibt es durchaus eine Demokratiegeschichte, an die auch das Grundgesetz anknüpfen konnte. Die Paulskirchenverfassung, von der wir dann auch einige Formulierungen übernommen haben, auch die Weimarer Verfassung. Wir haben ja sogar im Grundgesetz einige Artikel übernommen, inkorporiert in das Grundgesetz. Also es gab da durchaus schon Dinge, an die man anknüpfen konnte. Trotzdem war das Grundgesetz natürlich mit der Menschenwürdegarantie und der Ewigkeitsklausel auch sehr innovativ.
Ja, du hast gerade die Sprache angesprochen und ich finde das sehr faszinierend, diese klare Sprache, der kürzeste Satz, Eigentum verpflichtet, ein Satz aus zwei Worten, hast du gerade ja auch schon zitiert. In knappen, in ganz prägnanten Sätzen sind die meisten Artikel verfasst. Einesteils ist es eine sehr schnörkellose Sprache von damals und heute sehen wir aber, dass alles das, was jetzt hinzugefügt wird, was abgeändert wird, eben nicht mehr schnörkellos ist. Es wird deutlich komplizierter. Liegt das daran, dass unsere Welt komplizierter geworden ist, unsere Sprache oder die Art, uns auszudrücken? Woran liegt das eigentlich, dass man damals mit weniger Worten, mit mehr Klarheit ausgekommen ist oder hingekommen ist und dass es heute eben deutlich komplizierter alles ist?
Ja, ich glaube nicht, dass die Welt wirklich komplizierter geworden ist. Also das Grundgesetz hilft uns eigentlich bei den Fragen, die heute anstehen, auch etwa die Digitalisierung durchaus noch weiter, die ja damals 1949 überhaupt nicht vorherzusehen war in der Form. Ich glaube, es hat mit einem veränderten Umgang mit unserer Grundordnung zu tun, als was sie eigentlich gesehen wird. Sie wird zunehmend so ein bisschen instrumentalisiert für die Verstetigung politischer Kompromisse. Ja, und nicht mehr als Rahmenordnung gesehen, unterhalb derer man sich streitet, sondern vieles wird schon in die Rahmenordnung selbst reingeschrieben. Typisch ja dieser Asylkompromiss, Artikel 16a, der den Artikel von 4 Worten auf über 280 aufgebläht hat, der sich teilweise wie so eine Verwaltungsvorschrift liest. Das Gleiche finden wir im hinteren Teil, wo wir teilweise Übergangsvorschriften haben, die sprachlich so schlecht sind, dass man sie eigentlich in keiner Seminararbeit durchgehen lassen würde. Das heißt, in seinen Grundstrukturen, und das ist ja das Gute, ist das Grundgesetz praktisch überhaupt nicht verändert worden. Das politische System ist mehr oder weniger genauso geblieben, wie es damals 1949 verabschiedet wurde. Aber teilweise kommen Normen hinzu, die eben eher politische Kompromisshaftigkeit ausdrücken sollen und weniger eigentlich in einer Verfassung, die ja die Grundordnung für alle politischen Richtungen sein soll, in einer solchen enthalten sein sollten.
Jetzt würde ich noch mal anknüpfen. Du hast das Stichwort Digitalisierung eben gebracht. Könnte man denn sagen, sowas fehlt heute? Weil ich meine, das ist ja jetzt nicht nur ein Stichwort, sondern es ist ein Megatrend. Es ist etwas, was die gesamte Gesellschaft durchzieht, alle Lebensbereiche, was unser Zusammenleben letztlich auch fundamental verändert. Trotzdem findet sich ja Digitalisierung und alles, was damit zusammenhängt, im Grundgesetz begrifflich oder als Artikel zunächst mal nicht. Also könnte man sagen, es gibt schon noch auch Artikel, die fehlen. Würde man sowas wie die Digitalisierung dazu zählen?
Ja, wir haben ein paar Ergänzungen haben wir schon gehabt. Kooperationsmöglichkeiten zwischen Bund und Ländern beispielsweise. Digitalpakt Schule ist da das Stichwort. Das ist ins Grundgesetz aufgenommen worden. Aber das ist das Faszinierende am Grundgesetz. Wirklich notwendig ist das nicht. Jedenfalls nicht in Verbindung mit der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts, das ja die Möglichkeit hat und sie auch nutzt und vielleicht manchmal auch ein bisschen zu weit geht bei der Interpretation insbesondere der Grundrechte. Die Digitalisierung begann ja in Anführungsstrichen, sagen wir mal, Mitte der 80er mit dem Urteil zur informationellen Selbstbestimmung. Ja, einem Urteil, wo ein Grundrecht, wenn man so will, hineingelesen wurde in das Grundgesetz, nämlich die Möglichkeit, mit seinen eigenen Daten umgehen zu dürfen, nach eigenem Willen und das dem Staat prinzipiell untersagt, dass man die Daten einfach als Staat nutzt, ohne die Zustimmung des Bürgers oder der Bürgerin.
Das
Dieses Grundrecht gibt es.
beruhte auf dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, wenn ich es
Das
richtig
beruhte auf dem allgemeinen
verstanden
Persönlichkeitsrecht, genau, aus Artikel
habe.
2 Absatz 1, das aber ja auch noch nicht so richtig da drin steht. Also auch da muss man innovativ sein, um das zu lesen. Aber da hat das Verfassungsgericht also gezeigt, dass es in der Lage ist, Grundrechtsschutz, den man heute, wenn man einen Grundrechtskatalog machen würde, natürlich explizit machen würde, den hat das Bundesverfassungsgericht in das Grundgesetz hineinlesen können. Zuletzt oder vor einigen Jahren kam hinzu, das Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, wo man vielleicht über den Titel nochmal nachdenken sollte als Verfassungsgericht, aber jedenfalls ein Grundrecht, was also insbesondere gegen die Staatstrojaner gerichtet war. Auch das gibt es also. Also die neuen Bedrohungen, die aufkommen durch eine veränderte Welt, können mit Hilfe des Verfassungsgerichts durch dieses Urgrundgesetz aufgenommen und in effektive Instrumente umgewandelt werden. Und das ist doch schon sehr beeindruckend, dass wir eigentlich mit dem Grundgerüst sehr gut bis heute zurechtkommen. Ja, na klar, hier und da könnte man sich vorstellen, was zu ergänzen. Das ist auch immer wieder passiert. Stichwort Tierschutz, Umweltschutz, Klimaschutz, ein Bereich, der natürlich überhaupt keine Rolle spielte, muss man ehrlicherweise sagen, 1949. Da haben wir einen Artikel bekommen mit Artikel 20a, der ja dann wieder sehr innovativ genutzt wurde vom Verfassungsgericht. Und wir denken an den Klimabeschluss, wo die Regierung also nochmal in die Fahnen geschrieben bekommen hat, dass sie sich bitte mehr um das Klima kümmern muss. Also punktuelle Ergänzungen waren durchaus sinnvoll und gut und auch vielleicht notwendig, aber im Kern könnten wir eigentlich heute mit dem Urgrundgesetz bis auf ein paar Punkte eigentlich ganz gut leben.
Ja, und wenn wir vielleicht den Schritt da auch noch mal zurück machen zu der Zeit damals, worum es eigentlich ging und was man eigentlich damit bezweckt hat, als man das Grundgesetz entworfen hat. Es ging ja schon darum, dass man den föderalen Staatsaufbau entworfen hat, dass man gewisserweise die politische Struktur der BRD mit diesem Bo oder in diesem Buch entworfen hat. Es war damals aber eigentlich gar nicht absehbar, dass unsere Demokratie dann derartig stabil sein würde über eine so lange Zeit, lebendig, wehrhaft, aber eben auch klar und deutlich machtbegrenzt, weil das ist letztlich ja auch im Grundgesetz niedergeschrieben. Man könnte kritisch hinzufügen, dass das so ein bisschen auf Kosten der Effizienz in Regierungsprozessen oder in politischen Prozessen geht. Dass also sozusagen Funktionalität, wie wir es in anderen Staaten kennen, eben nicht das oberste Gebot ist. War das damals schon mit Weitsicht, dass man das so entworfen hat, dass man so also gesagt hat, vielleicht ist es ja in Deutschland so, dass es eine plurale Gesellschaft wird, eine Zuwanderungsgesellschaft, wie wir sie heute haben, eine multikulturelle, wo es um eine Vielfalt von Kulturen, Religionen, Traditionen gehen wird, die zusammenkommen. Das konnte man das damals schon irgendwie antizipieren oder wie kommt das eigentlich, dass man es so entworfen hat? Also auf der einen Seite sehr offen und auf der anderen Seite, also plural, die der sozusagen der Vielfalt den Raum gibt und auf der anderen Seite aber klar und deutlich politisch machtbegrenzend. Das sind natürlich die Lehren aus Nazi-Deutschland, aus der NS-Diktatur. Das ist sehr leicht zu erklären, aber das andere, diese Offenheit, war das so gewollt?
Also ich glaube, es war am Ende ein großes Glück, dass es so gekommen ist. Aber man wird vieles von dem, was du gerade beschrieben hast, nicht in den Worten und in dem Text des Grundgesetzes so wiederfinden. Sondern das große Glück des Grundgesetzes war, dass es im Anschluss durch die erste Politikergeneration und sehr wenige Politikerinnen damals noch, muss man sagen, mit Leben gefüllt wurde in einer Form, die zur Stabilität beigetragen hat. Denn das ist das Besondere an Verfassung. Der Text ist ja immer das eine. Aber er muss dann, dieser Text, auch in einer Form gelebt werden, der zur Stabilität beiträgt. Und er könnte, wenn er falsch gelebt wird, dieser Text auch zur Destabilisierung beitragen. Und wir hatten das große Glück, dass eben Ersteres passiert ist. Die föderale Ordnung, die du angesprochen hast, die liegt in der Tradition der deutschen Verfassungsgeschichte. Da kann man ja zurückgehen bis ins Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Ja, der Föderalstaat stand nie zur Debatte. Er war auch eine Forderung der Alliierten, aber eine Forderung, mit der wir verfassungsgeschichtlich sehr gut leben konnten, stand nie wirklich ernsthaft zur Debatte, keinen Föderalstaat zu errichten. Die machthemmende Wirkung, die du angesprochen hast, die ist interessanterweise im Grundgesetz weniger stark angelegt, als sie sich dann entwickelt hat. Das hängt damit zusammen, dass der Bundesrat und die Stellung des Bundesrates, der ja eigentlich ein Bundesorgan, aber zur Vertretung von Landesinteressen eigentlich ist und eigentlich im Regelfall auch nur ein Einspruchsrecht haben soll gegen Bundesgesetzgebung, dass sich das durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts einerseits und durch die Parteienlandschaft andererseits völlig verändert hat. Das ist heute ein Organ, in dem, ich sage mal vorsichtig, eher selten Länderinteressen im klassischen Sinne artikuliert werden, sondern ist eigentlich ein Instrument geworden, wo die Oppositionsparteien im Bundestag, je nach Machtverteilung ihrer Parteien in den Ländern, die Möglichkeit haben, sozusagen eine zweite Oppositionskammer auszuüben, was dazu führt, dass wir eben ja die klassische Konsensdemokratie hoch zwei vielleicht sind in Deutschland. Ja, dass der Bundesrat also eine Rolle eingenommen hat, die eigentlich so nicht intendiert war und die man vielleicht auch kritisieren kann, weil sie dann bisweilen doch sehr stark Einfluss nimmt auf die bundespolitische Ausrichtung und vielleicht stärker die politische Mehrheit im Bundestag hemmt, als das für einen demokratischen Verfassungsstaat sinnvoll ist. Es wird ja immer auch moniert, die fehlende Leistungsfähigkeit quasi der politischen Ebene. Und der Bundesrat spielt da eine große Rolle, ohne dass die Bevölkerung das immer so richtig mitbekommt. Ja, denn wenn etwas scheitert, dann scheitert ja der Bund und das ist die Ampel gewesen. Dass das möglicherweise, ich sag mal, komplexere Hintergründe hatte, wird gar nicht so deutlich. Das ist einer der Bereiche, wo ich zumindest mal drüber nachdenken würde, vielleicht zu der Ursprungskonzeption wieder zurückzukehren. Gibt es verschiedene Vorschläge, aber jedenfalls insgesamt hast du recht. Insgesamt ist das, was dabei rausgekommen ist, durch die gute Form der Politik in den ersten Jahrzehnten, die dann Pfadabhängigkeiten begründet, an die man sich hält, gilt übrigens auch für den Bundespräsidenten, dessen Rolle sich ja eingespielt hat als jemand, der quasi Reden hält und ein bisschen integriert und ein bisschen repräsentiert, aber eben keinen Einfluss auf die Tagespolitik hat. Auch das ist etwas, was im Grundgesetz auch anders denkbar gewesen wäre und wo die ersten beiden Protagonisten, also Konrad Adenauer auf der einen Seite und der Papa der Nation, Theodor Heuss auf der anderen Seite, im Grunde die Ämter geprägt haben, weil sie so lange auch im Amt waren beide, sodass wir heute ganz selbstverständlich von dieser Aufgabenteilung ausgehen, die aber im Grundgesetz nicht zwingend angelegt ist. Also insgesamt viele kleine Weichenstellungen und man muss es sagen, es ist praktisch überall der richtige Weg eingeschlagen worden und das ist schon ein großes Glück und 75 Jahre für eine Verfassung, das ist schon ordentlich und Gott sei Dank ist es ja aktuell auch nicht so, dass wir jetzt befürchten müssten, dass gleich morgen schon die Revolution droht.
Bevor wir über Revolutionspotenziale noch mal genau sprechen, also das, was du gerade angesprochen hast mit dem Blockadepotenzial, will ich das mal nennen, des Bundesrates. Wir kennen das in der Politikwissenschaft. Fritz W. Schaap hat das die Politikverhandlungsfalle mal genannt. Das ist ja so ein bisschen auch versucht aufzulösen, oder man hat das ein bisschen versucht aufzulösen mit den verschiedenen Föderalismusreformen und der Neuregelung der Zuständigkeiten von Bund und Ländern. Aber das Selbstbewusstsein der Länder, das wird ja eigentlich auch schon deutlich, wenn man sieht, dass im Grundgesetz der Begriff Bundesland, Bundesländer überhaupt nicht vorkommt, sondern dass immer die Rede ist von den Ländern, weil die Länder eben zuerst waren. Und auch dieser Exekutivföderalismus, der ja im Grunde genommen im Bundesrat als einem Organ sui generis, also einem sehr einzigartigen Organ, dann zum Ausdruck kommt, verleiht vielleicht den Ländern auch noch mal ein gewisses Selbstbewusstsein, weil
So
ja
ist
die
es. So ist es.
Regierung
Also die
eben nur indirekt
Ministerpräsidentinnen
legitim
und
sind.
Ministerpräsidenten sind heute die zentralen Spieler auf der Bundesebene neben dem Bundeskanzler und dem Bundeskabinett. Das ist nicht so angedacht gewesen im Grundgesetz, definitiv nicht. Diese starke Rolle, ich sage mal natürlich auch einiger sehr prominenter Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die das nutzen, es sind eher Ministerpräsidenten und es sind vielleicht eher solche aus dem Süden, die das gerade besonders natürlich extensiv ausleben, auch wegen der sogenannten Lex CSU, wenn man so will, die eine Besonderheit nochmal bringt. Aber das ist in der Tat so nicht angelegt im Grundgesetz und das zeigt natürlich die Problematik schon auf. Ein Bundeskanzler und ein Bundeskabinett, das sich dann 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten entgegengesetzt sieht. Das macht die Sache jedenfalls nicht einfach. Und wir sind also fundamental unterschieden in unserer demokratischen Ordnung von dem Westminster-Modell Großbritanniens, wo im Grunde der Prime Minister, der Premierminister, wenn er seine Partei halbwegs im Griff hat, was in den letzten Jahren jetzt nicht der Fall war, aber eigentlich sehr stark durchregieren kann.
Du hast eben den Begriff Revolution geprägt. Auf den würde ich gerne noch mal eingehen, aber ein bisschen anders. Also eine Revolution stellt man sich ja vielleicht immer brachial vor. Es kann aber ja auch zu einer schleichenden Entdemokratisierung, Dedemokratisierung, wie auch immer man das nennen will oder sehen will, kommen. Und da würde ich vielleicht mal die Achillesferse des Grundgesetzes ansprechen. Vermeintlich, vielleicht ist es auch keine, nämlich, dass doch jeder geschriebene Text eigentlich nur so stark und so robust sein, resilient sein kann, wie die Demokratinnen und Demokraten, die ihn tragen und die ihn schützen und auch aktiv leben. Das klang bei dir auch ein bisschen durch. Ich denke jetzt an der Stelle an die Ewigkeitsgarantie, Artikel 79 Absatz 3, wo quasi Artikel 1 und Artikel 20 geschützt werden sollen. Also wo sozusagen immanent ist, dass ein bestimmter Verfassungskern unabänderbar ist, dass er dauerhaft zu schützen ist. Und meine Frage wäre jetzt an dich, wenn Extremisten sagen, nö. Das sehen wir anders. Und sie haben Mehrheiten, mit denen sie unser Grundgesetz verändern können. Dann können wir natürlich sagen, aber es ist ja eine Ewigkeitsgarantie. Das muss so bleiben. Also wir haben uns das gegeben und das ist unabänderbar. Aber was zählt das denn eigentlich im Ausnahmefall?
Ja, das ist ein Problem, was das Recht ja generell in sich trägt. Also wenn man so will, es normiert ja eine Sollensordnung, wie etwas sein soll. Aber die Seinsordnung kann und wird regelmäßig davon abweichen. Das gilt übrigens auch für den Mordtatbestand. Mord ist verboten, trotzdem findet er ja statt. Also in vielerlei Hinsicht ist das Recht natürlich darauf angewiesen, dass es beachtet wird und zwar im Kern freiwillig beachtet wird. Und für eine demokratische Ordnung gilt es auch, dass sie nur so gut ist wie die Bevölkerung, aber insbesondere auch die politischen, ökonomischen und kulturellen Eliten bereit sind, dieses Grundgesetz, diese demokratische Ordnung auch zu verteidigen, wenn es mal ernst wird. Da mache ich mir vor dem Hintergrund der letzten Wochen, was die Eliten angeht, vergleichsweise wenig Sorgen, angesichts des Umstandes, dass wir wirklich beeindruckende Demonstrationen gesehen hatten nach dem Potsdamer Treffen da im Januar oder wann das war, wo also wirklich viele Menschen auf die Straße gegangen sind, nochmal deutlich gemacht haben, hier ist eine Linie, hier reicht's mir. Aber trotzdem, du hast es angesprochen, die demokratischen Ordnungen, Siebert und Wiewitzki haben das in ihrem Buch Wie Demokratien sterben ja auch deutlich gemacht, sterben nur noch selten durch den Militärputsch, der von heute auf morgen irgendwie alles umpflügt, sondern schleichend durch eine, angefangen vielleicht mit einer resignativen, vielleicht neutralen, nicht wirklich wertschätzenden Haltung großer Teile der Bevölkerung, die sich dann zunehmend abwenden und sich einfach nicht mehr kümmern. Und das ist erlaubt in der demokratischen Ordnung. Demokratische, liberale Ordnung erlauben Desinteresse. Ja, niemand muss jetzt von morgens bis abends deinen wunderbaren Podcast hören, obwohl das natürlich zu empfehlen ist. Ja, aber man darf einfach sich zurücklegen und sein Leben leben. Aber es braucht eine kritische Masse. Irgendwann hat eine demokratische Ordnung ein Problem. Wenn mit sozusagen 80 Millionen Individualisten ist ein demokratischer Verfassungsstaat nicht zu machen. Und das sicherzustellen und dafür Sorge zu tragen, dass diese kritische Masse nicht unterschritten wird, das ist die zentrale Aufgabe in der demokratischen Ordnung. Und die ist auch deswegen so schwer, weil sie eben mit liberalen Mitteln nicht herzustellen ist. Ja? Da bin ich aktuell, was das Grundgesetz angeht, auch was aktuelle Umfragen zeigen, sehr optimistisch. Gott, ich wollte nicht pessimistisch, optimistisch. Ja, ich glaube, dass da ein großer Teil der Bevölkerung bereit ist, sich auch für das Grundgesetz einzusetzen. Aber das heißt nicht, dass man sich zurücklehnen kann und sollte, sondern gerade in Zeiten wie jetzt, heute am Verfassungstag, aber auch in wenigen Wochen bei der Europawahl, heißt es, zur Wahl zu gehen und das, was man als Bürgerin und Bürger jedenfalls immer tun kann, nämlich wählen, seine Staatsgewalt ausüben durch das Kreuz, das man macht. Das gilt es jetzt wahrzunehmen, um sicherzustellen, dass die Mehrheiten eben nicht so sind, dass da solche Fragen, wie du sie gerade gestellt hast, überhaupt aufkommen.
Ich teile deinen Optimismus nach den vielen Menschen, die auf die Straße gegangen sind, für die Demokratie demonstriert haben. Gleichzeitig sieht man es ja mit Besorgnis, dass das nötig ist, dass man dieses Zeichen setzen muss. Aber vielleicht gibt es ja andere Dinge, die dringend geändert werden sollen. Das wäre meine letzte Frage auch. Wenn du jetzt allmächtig wärst und könntest von jetzt auf gleich etwas ändern im Grundgesetz,
Das willst du nicht, Julia, dass ich allmächtig bin.
den sozialen Medien liest man ein ums andere Mal, dass du ein Kritiker der Schuldenbremse bist. Vielleicht sind wir da schon beim heißen Eisen. Vielleicht gibt es aber ganz andere Dinge, wo du sagst, da sollte man dringend ran.
Also, wenn man mal so einen generellen Strich zieht, bin ich ganz glücklich mit dem Grundgesetz. Ich habe angedeutet, dass ich die Rolle des Bundesrates vielleicht mal überdenken würde. Nicht fundamental, aber so partiell. Möglicherweise die Zahl der Zustimmungsgesetze reduzieren, vielleicht auch über das Abstimmungsverfahren dort nachdenken, das dazu führt, dass ja eine Enthaltung eine faktische Nein-Stimme ist. Also, was dazu führt, dass kleine Länder teilweise eine Veto-Position bekommen. Das scheint mir zumindest nachdenkenswert zu sein und betrifft ja dann quasi auch alle Politikbereiche. Zweiter Bereich ist, der gerade viel diskutiert wird, ist, wie können wir zumindest sicherstellen, dass da, wo das Recht etwas tun kann gegen autoritäre Strömungen, dass es da auch gut aufgestellt ist. Und das betrifft ja das Bundesverfassungsgericht, also die Stärkung desselben, indem man beispielsweise einige fundamentale Bestimmungen ergänzt, wie Größe des Gerichts, Amtsdauer und so weiter. Das läuft auch gerade und das finde ich sehr, sehr richtig. Das Dritte, ja, du hast es angesprochen, ich glaube, dass die Schuldenbremse nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November letzten Jahres jedenfalls zu streng ist. Es geht aus meiner Sicht nicht darum, eine Schuldenbremse ja oder nein, sondern es geht schon darum, eine Schuldenbremse zu etablieren, die schlechte Verschuldung, zu viel Verschuldung verhindert, aber trotzdem gute Gestaltung für die Zukunft ermöglicht. Und ich glaube, da ist einfach quasi die eine Seite gerade überbetont durch das Urteil jetzt. Also da wird man auch aus meiner Sicht langfristig nicht drum rumkommen. Und das Letzte, was ein Kollege Jens Kersten aus München angesprochen hat, in einem tollen Buch vor einiger Zeit, das ökologische Grundgesetz heißt das, so eine Art Totalrevision des Grundgesetzes, um es für den Klimawandel so ein bisschen sattelfest zu machen. Da bin ich sehr skeptisch. Ich glaube nicht, dass da das Recht wirklich der richtige Ansatzpunkt ist, eine weitere Verrechtlichung, die ja dann wieder auch in Karlsruhe in Streitfalle landen würde, sondern ich glaube, da müssten wir deutlich machen, bei dem Klimawandel und bei der Bekämpfung desselben geht es um politische Fragen, die in den Bundestag gehören. Wir müssen dafür politische Mehrheiten kämpfen. Da wird uns weder die Verfassung noch sonstiges Recht helfen, da auf den richtigen Pfad zu kommen. Wir müssen also vielleicht mit Willy Brandt etwas abgewandelt gesprochen, mehr Politik wagen. Und das ist etwas, was ich mir wünschen würde, auch vom Bundesverfassungsgericht, sich hier und da vielleicht ein Stückchen mehr zurückzuhalten und dadurch auch mehr Luft zum Atmen für die Politik zu geben, was nicht heißt, dass die immer gute Entscheidungen trifft. Aber man kann sie sanktionieren durch Abwahl und das ist das, was eine demokratische Ordnung ausmacht. Und das wünsche ich mir sehr, dass das wieder mehr zur Geltung kommt.
Klare, aber auch differenzierte Antwort. Vielen Dank. Wir sind am Ende des politischen Pausenpodcasts. Am Geburtstag gibt es Geschenke.
Ja.
Und von daher, wir verlosen heute ein Buch von dir, das Grundgesetz im Reclam erschienen, verständlich erklärt. Wer die Folge liked auf Social Media, bis zum 30.05. oder uns einen Kommentar, ein Feedback schreibt, nimmt automatisch, wenn gewünscht, an der Verlosung teil. Wir freuen uns sehr über das Interesse. Ja, gibt uns Kommentare, schicken Sie uns Nachrichten oder liken Sie die Folge, dann sind Sie dabei und die entsprechende Person bekommt dann das Grundgesetz verständlich erklärt von Alexander Thiele, der heute mein Gast war. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke und die Diskussion.
Liebe Julia, vielen Dank für die Einladung und an die Hörerinnen und Hörer. Ab jetzt heißt es feiern gehen, Grundgesetz ist 75, da müssen die Sektkorken knallen.
Herzlichen Glückwunsch.